Ein herzliches Willkommen. Ich weiß ja nicht, wie ihr so hergekommen seid, aber ich habe den Eindruck, mir geht es jedenfalls so, dass viele Umstände, viele Nachrichten, vieles, was ich so höre, mich sehr, sehr belastet. Und dass mir das auch viel Freude nimmt und mich beschäftigt schon seit Ende letzten Jahres ein Bibeltext. Und den möchte ich euch heute, also den ersten Teil predigen davon. Der zweite Teil kommt dann heute Abend im Abendgottesdienst. Und ich hoffe, dass ihr was mitnehmen könnt. Und ich lese erstmal den Bibeltext, bete davor einfach. Herr, ich möchte dir danken, dass du uns siehst. Du hast brennende Augen. Du siehst, wie es jedem Einzelnen geht. Du weißt, was los ist, was uns wirklich beschäftigt. Und ich möchte dir danken dafür, dass du nicht nur das beobachtest, das nicht nur siehst, sondern dass du uns helfen möchtest und dass du uns wirklich stärken möchtest in der Situation, in der wir stehen. Ich möchte dir danken, dass wir dir nichts vormachen brauchen. Und ich möchte dir danken, dass du uns beschenken möchtest durch dein Wort. Ich möchte die Bibelstelle lesen. Das ist Offenbarung, Kapitel 1, ab dem Vers 9 bis 20. Ja, dann wisst ihr vielleicht auch, warum ich mich entschieden habe, das zu teilen. Ich, Johannes, euer Mitgenosse an der Trübsal und am Reich und an der Geduld Jesu Christi, war auf der Insel namens Patmos um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu willen. Ich war im Geist am Tage des Herrn und hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamos und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen, der einem Menschensohne glich, angetan mit einem langen Gewande und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz im Ofen geglüht und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne an in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was danach geschehen soll. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Es hat mich sehr interessiert, welche Bedeutung diese Vision damals für den Johannes gehabt hat und was sie vielleicht für uns heute bedeutet. In welcher Situation war denn der Johannes damals? Das war hier Vers 9, gibt darauf ihr Antwort. Ich, Johannes, euer Mitgenosse an der Trübsal und am Reich und an der Geduld Jesu Christi, ich war auf der Insel namens Patmos um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses Jesu willen. In unseren Kreisen wird ja davon ausgegangen, dass die Offenbarung Jesu Christi, dass dieser Brief ca. 85 nach Christus geschrieben wurde. Also das heißt, nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem und der Zerstreuung der Juden. Also das war 70 nach Christus und 85, das war dann danach, aber nicht viel danach. Und in dieser Zeit kam es auch zu einer Christenverfolgung im ganzen Römischen Reich. Vorher war es ja lokal begrenzt gewesen schon auch. Aber hier war es halt wirklich eine Christenverfolgung im ganzen Römischen Reich, da die Christen und auch die Juden ja es ablehnten, den römischen Kaiser als Gott anzubeten. Und das hatte dann Konsequenzen. Ich habe das so gesagt, dass die Zerstörung des jüdischen Tempels, des Tempels zu Jerusalem, das war aber, vielleicht denkt ihr, naja, ist nicht so schlimm oder so, das war ja nur ein Gebäude. Also, ja, vermissen wir ein Groß? Nee. Also, was ist es, ne? Ist doch nichts. Aber das war im Grunde damals oder heute immer noch, denke ich, der Tiefpunkt, wirklich der Tiefpunkt, die Katastrophe generell für das jüdische Volk. Weil der Tempel war nicht nur ein Haus irgendwie, sondern halt wirklich auch der Ort, wo Gott gesagt hat, da bin ich unter euch, da bin ich anwesend, da bin ich mit meiner Gegenwart bei euch. Das ist der Ort, wo man auch gekommen ist, Opfer gebracht hat, tägliches Opfer gebracht hat und wirklich Frieden, Versöhnung wieder mit Gott gemacht hat. Wo der Shalom, der Segen, zum Abschluss des Gottesdienstes auf das Volk gelegt wurde. Und ich weiß nicht, wie es mir ginge, wenn ich das nicht mehr hätte, eine Möglichkeit, irgendwie mit Gott wieder Frieden zu machen, zu kommen und mit Gott Frieden zu machen. Und das andere war auch, es war einfach auch, das finde ich auch so krass, so schlimm einfach, man hat diese Situation wiedererkannt als die Situation, wie sie in der Bibel beschrieben ist, dass der Messias wiederkommt. Als die Römer gekommen sind und einfach das erobert und zerstört haben, sind die Menschen, die gesagt haben, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt ist es so furchtbar, dass jetzt der Messias wiederkommen wird. Sie sind auf den Tempelberg oben auf das Plateau gestürmt und haben erwartet, dass jetzt in dieser Not Jesus wiederkommt, also der Messias wiederkommt, und er kam nicht. Es ist wirklich eine Ohnmachtssituation, so eine katastrophale Situation. Deswegen wollte ich das nochmal so ausführlich beschreiben, weil das ist ein Schock gewesen. Ein ganz grandioser Schock. Und der hat tief gesteckt. Es war nicht nur, dass sie das ganze Gold verloren haben oder was auch immer, aber dass das Volk eigentlich nicht mehr existent war. Es gab ihren Treffpunkt nicht mehr, ihr Haus, wo sie sich getroffen haben zum Gebet, wo sie sich versammelt haben, wo sie Begegnung mit Gott hatten, wo sie Versöhnung hatten, wo der ganze Opferritus stattgefunden hat. Das gab es nicht mehr. Und das ist schon wirklich einfach krass. Und ja, dieser Ort, der ist bis heute eigentlich ja auch weg. Es gibt ja diesen Tempel für die Juden bis heute nicht mehr. Es ist Status quo für die Juden bis heute. Und wir können ja sagen, okay, Jesus ist unsere Versöhnung. Ja? Wir haben einen Ort, wir haben eine Person, mit der wir Versöhnung feiern können, Frieden machen können. Ja? Und das ist unser Punkt, der ist uns nicht genommen. Im Römerbrief steht, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Das ist ein enormer Punkt, wir denken anders. Aber ich möchte einfach betonen, viele sagen, ja, wir sind jetzt in der sogenannten Endzeit. Es kommt so viel Not auf die Menschheit zu. Viele haben Ängste, Befürchtungen, dieses furchtbare Erdbeben und persönliche Not und was auch alles wirklich ist, Krieg, Hungersnöte, Katastrophen. Aber dieser Punkt, diese Enttäuschung, das war der absolute Tiefpunkt halt eben für die Gläubigen im Volk Israel. Und in dieser Situation erfährt der Johannes diese Vision. Und es wird nicht selber eben nicht gesagt, ich habe das auch eben gedacht, wir singen hier, Gott ist größer, Gott ist stärker, Gott ist wirklich der Größte, steht über allem. Aber hier in dieser Situation hatten die Juden gerade erlebt, unser Gott ist nicht größer. Die Römer haben den Triumph gehabt, haben uns im Triumphzug durch Rom geführt. Nein. Und dieser Zweifel, diese Angst, diese Situation, das hat schon geprägt. Im Vers 9 lesen wir nochmal, ich, Johannes, euer Mitgenosse an der Trübsal. Johannes war nicht ausgenommen davon. Ich bin nicht abgesprungen vom Christentum. Ich habe es nicht abgelegt. Ich bin treu geblieben. Ich bin euer Mitgenosse. Ich habe es mitgemacht. Ich habe die Verfolgung mit euch durchgemacht. Ich bin der Mitgenosse an der Trübsal. Ich bin Mitgenosse am Reich. Israel als Staat in dem Sinne gab es nicht mehr. Oder ja. Und die Hauptstadt, unser Tempel, gibt es nicht mehr. Aber wir Christen sind Bürger des Reiches Gottes. Wir beten Gott an und nicht wie sonst Bürger des Römischen Reiches, den Kaiser. Wir sind Bürger des Reiches Gottes. Wir haben einen Herrn, Gott selbst. Und dann, und Mitgenosse an der Geduld Jesu Christi. Das ist mir sehr schwer gefallen zu verstehen. Und ich habe mich an ein Gleichnis erinnert in Matthäus 13, Vers 29. Da bringt Jesus ein Gleichnis, dass ein Sämann geht und den Weizen sät. Und in der nächsten Nacht kommt der Widersacher und sät Unkraut drunter. Also man sieht dann, also das Weizen geht auf, also das Unkraut auch. Und die Knechte sagen halt, wollen wir nicht das Unkraut rausreißen? Das ist doch eigentlich ganz einfach. Wir reißen das Unkraut raus und dann haben wir nur noch den Weizen und der Weizen hat mehr Kraft. Und Jesu sagt nein, reißt nicht das Unkraut raus, habt Geduld, es soll beides hochwachsen, denn es könnte sein, dass mit dem Unkraut rausreißen auch noch Weizen, der Weizen auch, also einzelnes Weizen mit rausgerissen wird durch diese Aktion. Wir warten, bis beides hochkommt, dann können wir es besser auch unterscheiden und so, und dann wird das Unkraut rausgerissen und dann der Weizen. Also aus Geduld lässt Jesus noch die Zeit kommen, bis die Ernte kommt, bis die Strafzeit auch kommt. Jesus als Herr der Zeiten, es ist noch Gnadenzeit, es ist noch nicht Gericht. Also es entspricht nicht der Schwäche Jesu, dass er nicht wirklich Gericht bringt oder jetzt diesen Schlimmen auch irgendwo Einhalt gebietet, sondern es ist die Zeit der Geduld. In der Hinsicht war jetzt hier für mich das ein Zeichen, ungemeines Zeichen der Weisheit des Johannes. Ich muss ehrlich sagen, ich wäre sicherlich ganz, ganz anders in dieser Situation umgegangen als der Johannes. Ich hätte sicherlich Selbstmitleid oder unheimlichen Groll. Warum muss ich das hier alles jetzt durchmachen? Wenn man jetzt gerade Johannes sieht, als der befreundet war mit Jesus, ich würde zu Jesus sagen, warum lässt du mich gerade? Ich war so gut mit dir. Wir haben uns so gut verstanden. Warum lässt du mich das gerade durchmachen? Warum muss ich hier auf Patmos Steine kloppen, diesen Knochenjob machen? Hättest du nicht was anderes, was Leichteres für mich gehabt? Sklavenarbeit für die Paläste in Rom. Warum? Ich hätte natürlich gesagt, ja, weil der römische Kaiser das so verordnet hat. Nein, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses Jesu willen. Johannes hat einen wirklichen, tiefen, geistlichen Sinn, ein Verständnis für das, was geschieht, für das, was auch in seinem Leben geschieht. Das ist enorm für mich. Johannes ist wirklich treu geblieben, hat unter dem Druck der Verfolgung nicht den Glauben abgesagt oder das Zeugnis versagt, das ist enorm, hat dafür die Konsequenzen erlebt und getragen. Und wir lesen im Vers 10, ich war im Geist am Tag des Herrn, was heute ist, also Sonntag, ja, Kyriaki ist bis heute in Griechenland der Sonntag, und hörte, ja, und hat an diesem Sonntag, wie wir heute, seinen persönlichen Gottesdienst gehalten. Finde ich auch enorm. Wenn wir mal nicht herkommen, weswegen auch immer, oder krank sind, oder durch Arbeit verhindert sind, unseren persönlichen Gottesdienst zu gestalten. Jetzt hier ist es was anderes. Wir haben die Freiheit zu singen, zu loben, Gottesdienst zu feiern, öffentlich zu beten, alles. Aber Johannes war in einer Zeit der Verfolgung und es gab keine Gemeindeversammlungen, schätze ich mal, unter den Sklaven sowieso nicht, denke ich mir. Und er hat im Geist seinen eigenen Gottesdienst gefeiert. Das finde ich enorm. Johannes mit seiner Treue in der Verfolgung, im persönlichen Gottesdienst und im Gehorsam. Er kriegt nämlich als erstes einen Auftrag. Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden. Und wir kennen ja auch die 7 Sendschreiben in der Offenbarung. Und ja, das ist ein Akt des Gehorsams. Hätte er das in seiner Situation der Gefahr nicht gemacht, mir heute keine Offenbarung. Wäre es nicht da. Wir hätten es nicht in unserer Hand. Aber er war gehorsam. Und deswegen haben wir es. Ja, und das ist für mich wirklich auch diese Frage, wirklich persönliche Frage auch an mich, wie steht es um unsere Treue? Wie steht es um meine Treue? In Zeiten heute, wo es mich eigentlich nichts kostet, wie wird es dann oder wie würde es dann in Zeiten aussehen, wenn es was kostet, wenn es Konsequenzen hat, wie auch immer? Wie steht es um meine persönliche Treue? Und das kann sich ja auch jeder auch so mal denken, durchdenken. Und der zweite Punkt ist auch ein sehr persönlicher Punkt auch. Der dritte, also was ich dann heute Abend mache, da geht es um die Gemeinden. Da geht es um eine ganz andere Ebene. Aber hier in meinem zweiten Punkt geht es um meine persönliche Ebene. Und ich möchte den Vers nochmal lesen. Ich war im Geist am Tage des Herrn und hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune. Und dann kommt dieser Auftrag. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich. Ich sah ihn im Grunde mitten unter den Leuchtern, ja, einer, der einem Menschensohn glich. Und es wird klar, es ist der Herr. Jesus steht hier ganz persönlich, ganz direkt in seiner ganzen Vollmacht, in seiner ganzen Herrlichkeit, in seiner ganzen Stärke. Und ich habe mir so gedacht, enorm. Wenn ich mir vorstelle, in dieser Situation, wo alles so zerschlagen ist und alles, was so bis jetzt meine Welt ausgemacht hat, mir dann an Füßen weggerissen ist und ich Zweifel habe, habe ich eigentlich an den richtigen Gott geglaubt? Ist das eigentlich richtig, dass ich mich so für ihn eingesetzt habe, was ich jetzt hier durchmachen muss? Stimmt das überhaupt? Weil alles zerstört ist, die ganzen Feste, die einen bestärkt haben, die ganzen Worte, die Zusprüche, alles ist auf einmal weg. Dann zu erleben eine Wahnsinnsstimme, aber nicht eine Begegnung von vorne. Jemand, der hinter mir steht. Es ist dreimal geschrieben, ich hörte von hinten, hinter mir eine Stimme, eine gewaltige Stimme. Und ich drehte mich um, das ist das eine, ich wandte mich um und als ich mich um, sah ich. Also dreimal im Grunde dieses sich umwenden, aber nicht, wir haben ja Buße, ist auch ein Umwenden. Ja, das Wort an sich umzudrehen, sich zu Gott zu wenden. Hier ist es, Jesus, das ist mir so groß geworden, Jesus steht hinter mir persönlich. Er steht hinter jedem ganz persönlich. Vielleicht denkt ihr auch, naja, was ist das? Und ich habe mir so gedacht, wenn Kinder oder wenn Erwachsene als Kinder erfahren haben, dass die Eltern hinter ihnen stehen, egal was ist, wenn sie irgendeinen Blödsinn angestellt haben oder irgendwie einfach es nicht gepackt haben oder irgendwas ist, oder egal, auch wenn sie was ganz, ganz Tolles geschafft haben, meine Eltern stehen zu mir. Die unterstützen mich, die finden mich einfach toll, sind stolz auf mich, die geben mir was mit, sie stehen für mich da, sie sind auf meiner Seite, sie sind hinter mir, sie stärken mir den Rücken. Das prägt. Das können wir sicherlich alle so sehen. Die stehen jeden Tag anders in ihrem Alltag. Sie wissen, ich hatte Eltern oder ich habe Eltern, die sind hinter mir. Sie stehen mir im Rücken. Die stärken mir den Rücken. Sie sind für mich, egal was kommt. Und hier erleben wir, dass das Jesus für uns ist. Ich weiß nicht, wie der Alltag von Johannes ausgesehen hat. Er war ja auch schon ziemlich alt. Und vielleicht gab es da auch Aufträge von Rom. Ihr müsst dann und dann fertig werden. Vielleicht, warum schafft das nicht? Naja, wir haben hier Leute im Team, die packen das einfach nicht mehr. Menschenskinder, können die nicht ein bisschen schneller? Und oh, nee, und so. Ja, wo jedes Trupp vielleicht schon gesagt hat, oh, jetzt müssen wir den Johannes auch noch bei uns haben. Der zieht alles nach hinten, weil wir werden nicht fertig mit dem Mann. Egal, was der Johannes erlebt, er kriegt diese Vision, diese Stärkung. Jesus steht hinter mir mit einer gewaltigen Stimme, mit Vollmacht. Egal, wie schwach ich bin oder unnütz oder meine Stimme überhört, übertönt oder wird oder ich unterbrochen werde oder wie auch immer, es ist egal. Dieser Jesus steht hinter mir ganz persönlich. Und das möchte ich euch auch mitgeben für euren Alltag, dass ihr euch das bewusst macht. Ich weiß nicht, wie ihr steht, wie es euch ergeht. Auf der Arbeit oder in der Klasse oder wie auch immer, in der Familie, fünfte Rad am Wagen oder so. Egal. Dieses Wissen, dieses prägende Wissen, Jesus steht für mich, Jesus ist für mich. Er stärkt mir den Rücken. Er steht zu mir. Und das finde ich enorm wichtig, sich das auch immer wieder bewusst zu machen. Egal, mir von vorne begegnet, was, welche Begegnung ich von vorne habe, was mich Leute anschreien oder unfreundlich sind oder was, wie auch immer. Jesus steht zu uns, egal was kommt. Ja, das ist mein Grund, warum ich sage, warum musste sich der Johannes umdrehen. Ja, hier hatte ich es nochmal in aller körperlichen Schwachheit des Johannes, in aller Niedergeschlagenheit, der Loser vielleicht, in Schwachheit. Jesus steht hinter ihm in Vollmacht. Dann könnt ihr ja auch sagen, ja, das erleben wir nicht, das sehen wir nicht. Aber, und das finde ich das unheimlich Starke hier auch an der Offenbarung, es bringt uns die geistliche Realität vor Augen. Das nicht, was wir mit unseren Augen jetzt so sehen können, sondern was die geistliche Situation ist, die geistliche Realität ist. Egal, wie ich meine Stimme höre oder wahrgenommen werde oder egal, welches Selbstbild ich habe, hier wird deutlich, dass die geistliche Realität entscheidend ist. Und ich möchte einfach auch, dass wir uns prägen lassen von dem, was geistlich uns Jesus hier aufzeigt und stark macht. Und der dritte Punkt, Jesus ist das Machtzentrum. Jesus ist zentral. Ich habe ja gerade gesagt, das Machtzentrum für die Juden Jerusalem ist zerstört worden. Es war nicht mehr. Und wir müssen sicherlich auch oft Situationen aushalten vielleicht, wo wir jetzt auch sagen, ich bin sorgenvoll, jetzt muss meine Kinder dies und jenes durchmachen. Wie gehen sie mit ihrem Glauben um? Stärkt es sie oder sprechen Sie ab, sagen Sie nee. Und das ist für mich auch etwas. Wir müssen Situationen durchmachen, vielleicht auch dieser Krieg oder dieses Erdbeben oder was auch immer, Gesundheit, Krankheit, wo wir in Zweifel kommen und sagen, Gott, was ist mit dir? Wo warst du? Wo bist du? Warum tust du nichts? Warum erleben wir dich nicht mehr? Nach menschlichem Ermessen Situationen, wo wir wirklich die Krise kriegen. Und hier die geistliche Realität, Jesus steht im Zentrum. Er hat alle Macht. Die geistliche Realität ist, dass er da ist und effizient ist und handelt. Der Johannes hat sich sicherlich sehr stark auch Gedanken und Sorgen gemacht, wie es den jungen Gemeinden, den gerade gegründeten Gemeinden hier, die alle aufgezählt sind, in Vorderasien, in der jetzigen Türkei geht. Ja, sie sind junge Gläubige, die jetzt in der Verfolgung stehen. Von innen werden sie bedroht von Irrlehre, die normalerweise Aufklärung bräuchte, wo man normalerweise hingehen müsste, Lehre bringen müsste, Briefe schreiben müsste, ihnen erklären, was ist. Und da ist sogar der Kontakt abgebrochen. Von Jerusalem aus die Unterstützung, die Betreuung, das gibt es nicht mehr, weil es grundsätzlich nach menschlichem Ermessen nicht mehr möglich ist. Gehen diese Gemeinden unter? Gibt es sie überhaupt noch? Und ich finde das enorm. Ja, und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen, der einem Menschensohne glich, angetan mit einem langen Gewand und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Die Gemeinden stehen als goldene Leuchter. Ich finde das so faszinierend. Goldene Leuchter, nicht einer näher an Jesus, einer ferner von Jesus, nicht einer kleiner als einer größer, nicht einer reicher mit Gold und Verzierung, mit Edelsteinen und der andere nur aus Holz, der eine mit ganz wenigen Gläubigen, die noch Feuer und Flamme sind und ein ganz großer Leuchter. Nein, alle leuchten. Es ist nicht so, dass Jesus nicht die Probleme sieht in jedem Gemeinden. Wir haben ja nachher die Sendschreiben. Da ist es ganz klar, dass er die Stärken und die Schwächen sieht von der Gemeinde. Ganz klar, er hat Augen, er sieht, er kann eine Gemeinde auf Nieren prüfen, also alles. Aber geistlich sind wir als Gemeinde Leuchter. Wir leuchten. In der Finsternis dieser Welt leuchten wir mit der Wahrheit, dass Jesus der Herr ist. Und in diesen Leuchtern, in diesen 7 Leuchtern steht Jesus. Und nicht irgendwie wie so eine Statue, so aus Marmor angemalt, wie es in der Antike üblich war. Und auch nicht mit Herrlichkeit, also so ein langes Gewand, sondern er ist umgürtet. Das heißt, er ist bereit. Er ist, nachher heißt es auch, er wandelt zwischen den goldenen Leuchtern. Er ist in Bewegung. Er kann eingreifen. Er kann hin, er kann helfen. Er ist präsent, er ist aktiv. Er ist wirklich engagiert. Und nicht so cool, ach jo, sondern da brennt einer für seine Gemeinden und ist da. Und das ist wirklich etwas, was mich enorm auch stärkt. Wir sehen oft so Gemeinden, oh, da ist was los, da ist Leben da und das sind größere Veranstaltungen, die haben mehr Geld, die können mehr investieren oder was auch immer. Davon lässt sich Jesus überhaupt nicht beeindrucken. Geistlich sieht er die Gemeinden. Und geistliche Realität ist, dass wir Leuchter sind in dieser Welt. Das ist, und in unserer Mitte ist Jesus. Egal, was kommen wird, und es werden Sachen kommen, klar, wo wir wieder enttäuscht sind oder frustriert oder das nicht verstehen oder ganz, ganz niedergeschlagen sind. Aber das ist die geistliche Realität, die Jesus, den Johannes hat sehen lassen an einem Punkt, an dem absoluten Tiefpunkt, den Israel erlebt hat. Und wo es im Grunde nicht klar war, geht es mit ihnen weiter, werden sie zerstreut und dann ist es das gewesen mit Israel. jetzt sind wir 2000 Jahre weiter, jetzt wissen wir es, aber damals wusste man es nicht, was passiert mit den Gläubigen, wenn sie keinen zentralen Punkt mehr haben. Ja, das möchte ich euch so weitergeben. Und ich habe mir so gedacht, unsere Situation ist für uns sicherlich manchmal auch belastend und auch schwer und schwierig, aber sie ist trotzdem nicht zu vergleichen mit der katastrophalen Situation in der Zeit des alten Johannes. Aber wir sind Menschen, wir sind auch in Situationen, wo wir zweifeln und sorgenvoll sind. Wie kann es weitergehen? Was hat Bestand? Was wird denn noch kommen? Ich wünsche mir, dass wir diese Vision dieses lebendigen Jesus, der jetzt herrscht, dass wir uns das vor Augen halten. Das ist die Realität in unserer beängstigenden Zeit. Jesus steht hinter uns ganz persönlich und auch hinter seinen Gemeinden. Amen.